HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Mekova. Er ist bekannt als der Star Trek-Professor und er weiß, wie man schon die Jüngsten für Naturwissenschaften begeistert. Markus Roth, Professor am Institut für Kernphysik der Technischen Universität in Darmstadt. Er hat den Hochleistungslaser Felix mitentwickelt. Damit, so sagt er, können sich die Forscher in Darmstadt zum Beispiel ein Stück von einem Planeten ins Labor holen, um das Universum besser zu verstehen. Und da geht in Zukunft noch viel mehr. Über seine verblüffenden Experimente mit Laserstrahlen und wie das alles mit seiner Leidenschaft für Star Trek zusammenhängt, spreche ich jetzt mit dem Physiker Markus Roth in HR Info das Interview. Herr Roth, ich möchte erstmal einen kleinen Zeitsprung mit Ihnen machen, und zwar in die Vergangenheit, ins Jahr 1972. Da nahm das hier im deutschen Fernsehen seinen Anfang. So. Ich sehe schon an Ihrer Reaktion ein breites Grinsen im Gesicht. Was bedeutet Ihnen diese Musik? Was macht es mit Ihnen, wenn Sie das hören?
Also jedes Mal, wenn ich die Musik höre, denke ich natürlich daran, dass ich 1972, das muss dann so mit 7 Jahren gewesen sein, vorm Fernseher gesessen habe und mir die Abenteuer angeschaut habe. Und es hat eigentlich schon ein bisschen früher angefangen. Es gab vor Raumschiff Enterprise ja auch schon Raumpatrouille Orion. Das hat man auch geguckt, alles noch in Schwarz-Weiß damals. Aber es war einfach faszinierend, diese Welten da draußen.
Aber was genau hat Sie daran fasziniert als 7-Jährigen?
Das ist, glaube ich, sehr schön zusammengefasst in dem Motto von Star Trek. Mutig dorthin gehen, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist. Mhm. Das Neue beobachten, das Neue finden und der Erste sein, der etwas Neues entdeckt. Dieser Forscherdrang, dieser Abenteuerdrang, das war eigentlich das, was mich am meisten begeistert hat.
Und diese Begeisterung, die hält bis heute an.
Die hält bis heute an, das ist richtig.
Und Sie haben zum Interview jetzt Ihre Trekkie-Jacke angezogen. Das ist so eine dunkelblaue Jacke mit verschiedenen Emblemen drauf. Was ist da alles so drauf?
Das ist eine Jacke aus einer der neueren Serien, die 2001 angefangen hatte. Mhm. Das ist die Serie Enterprise, eine Serie, die noch vor der alten Serie spielt, wo alles noch etwas eher an unserer Zeit dran ist, wo die Technik noch nicht so perfekt ist. Und das ist also eine Serie, die auch sehr, sehr interessant gewesen ist, leider viel zu früh abgesetzt.
Wo haben Sie die Jacke her?
Die Jacke habe ich aus einer Star Trek Convention in Las Vegas mal gekauft, weil sie mir einfach unheimlich gut gefallen hat.
Das ist so eine Messe gewesen, oder?
Das ist eine sogenannte Convention. Das ist also ein Ort, eine Art Messe, wo sich Science-Fiction-Begeisterte treffen. Ich bin ein bekennender Trekkie und da muss ich sagen, ist ja eigentlich meine Frau dran schuld, weil ich irgendwann von ihr einmal das Handbuch der Enterprise geschenkt bekommen habe.
Dieses technische Handbuch.
Dieses technische Handbuch. Und da war es tatsächlich so, dass da mir erst aufgefallen ist, wie viel Liebe im Detail in dieser Serie steckt und wie viel gearbeitet wird, um die Sachen technisch plausibel erscheinen zu lassen.
Und wie wissenschaftlich aufgebaut das auch ist.
Wie unglaublich wissenschaftlich akkurat diese Serie recherchiert ist. Ja, das war einfach faszinierend.
Ich würde gerne einen kleinen Test mit Ihnen dazu machen. Ich habe nämlich ein paar Erfindungen aus Star Trek rausgesucht, beziehungsweise ich habe den Original-Sound dazu. Erstmal müssen Sie erkennen, was das ist und mir dann sagen, geht das oder geht das gar nicht oder noch nicht.
Okay.
Hier kommt das erste Geräusch.
Das klingt verdächtig nach dem Warp-Antrieb.
Richtig. Der Warp-Antrieb, mit dem das Raumschiff Enterprise schneller als das Licht reist und enorme Entfernungen zurücklegt. Geht oder geht noch nicht?
Also die Physik dahinter ist eigentlich relativ gut bekannt. Dass das geht, wage ich zu bezweifeln in absehbarer Zeit. Also der Hintergrund ist, man braucht ja den Warp-Antrieb, um in so einer Fernsehserie jede Woche einen neuen Planeten zu entdecken. Ansonsten wäre das ziemlich langweilig, wenn dann immer 50 Jahre zwischen den einzelnen Folgen liegen würden. Und wenn ich schneller als das Licht reisen will, mir Einstein dabei aber nicht zu böse sein will, dann muss ich einfach sehen, dass ich die Entfernung einfach manipuliere. Das heißt, ich muss mir mein Ziel näher ranholen, dann kann ich mit langsamer Geschwindigkeit schneller da ankommen.
Also man muss den Raum verformen.
Genau,
das heißt da, glaube ich, auch dieses Warp.
Genau, der Begriff Warp kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie verzerren, verformen. Und genau das ist, was passiert. Und da muss man sagen, dass das von der Physik her stimmt. Dafür gab es vor kurzem den Nobelpreis. Vor einigen Jahren, als nämlich die Gravitationswellen entdeckt worden sind, das erste Mal. Dort, eine Gravitationswelle ist nichts anderes als ein verzerrter und verkrümmter Raum. Das heißt also im Prinzip, das Prinzip des Warp-Antriebs auf natürliche Weise nachgewiesen.
Und was heißt das jetzt? Also wann wird das möglich sein?
Wir haben hier ein kleines, wie so häufig in unserer Umwelt, ein kleines Energieproblem. Weil um einen Raum tatsächlich so zu verzerren, dass man irgendwo früher ankommt, braucht man gewaltige Energiemengen. Mhm. Das, was wir beobachtet haben auf der Erde, diese Gravitationswelle, die hatte eine gigantische Energie benötigt, um entstehen zu lassen. Da wurden zwei Neutronensterne zum Beispiel miteinander verschmolzen. Also zwei ehemalige Sonnen sind kollabiert und ineinander gerast. Und aus dieser Reaktion kam eine Gravitationswelle. Und als die über die Erde gelaufen ist, hat die den Raum verkrümmt von einem Tausendstel Atomkerndurchmesser. Das Wow. heißt, es ist keine Entfernung, wo ich sagen kann, hier komme ich wirklich früher an. Das merkt man einfach nicht. Und da sieht man schon, welche Energien eigentlich dafür benötigt würden. Und das macht die Sache in der Realität leider sehr schwierig.
Gut, dann habe ich jetzt den nächsten Sound für Sie aus Star Trek. Was könnte das gewesen sein?
Das klingt sehr interessant.
Es war, soll ich es auflösen?
Der Replikator?
Ja, genau. Ah. Damit kann man wie aus dem Nichts Lebensmittel entstehen lassen oder auch sogar ein komplettes Menü.
Ja.
Geht oder geht noch nicht?
Geht zum Teil schon. Also wir nennen das Industrie 4.0, dass wir also in Zukunft vielleicht gar nicht mehr die Sachen einkaufen, sondern uns Gegenstände, die wir haben wollen, über das Internet als Bauplan schicken lassen und über 3D-Drucker und ähnliche Geräte zu Hause selber herstellen. Das funktioniert inzwischen mit den ersten Lebensmitteln. Das heißt also, die ersten gedruckten Hamburger und die ersten gedruckten Essen aus Süßkartoffelbrei und ähnliches kann man bereits heute in Druckern kaufen.
Ist ja der Wahnsinn. Haben Sie sowas schon mal probiert?
Nee, ich habe sowas noch nicht probiert. Also der erste rein synthetisch hergestellte Hamburger war auch ein bisschen teuer. Der hat also noch weit über 100.000 Euro gekostet. Das war ein Versuch der Universität Maastricht, wo mit künstlich erzüchteten Zellen, da ist also kein Tier für gestorben, wurde damit ein Hamburger gedruckt und der wurde dann werbewirksam verspeist. Aber den gab es bislang nur einmal. Und das ist eine Technik, die ganz massiv am Kommen ist, ja.
Ich habe noch ein drittes Geräusch für Sie. Okay. Erkennen Sie das auch?
Ja.
Da wussten Sie sofort, was gemeint ist.
Das ist ganz eindeutig. Der Transporter.
Genau, ja. Das ist das Beam. Also dazu haben sich ja Captain Kirk und seine Männer immer in diesem Technikraum, in diese Lichtsäulen gestellt und wurden dann von Scotty weggebeamt irgendwohin. Kann man Menschen oder Dinge teleportieren? Geht das oder geht es noch nicht?
Auch hier wieder ein ganz klares Jein. Also das Prinzip ist ja so, dass ich von irgendeinem Objekt, das ich von A nach B transferieren muss, da muss ich die komplette Information, wie das Objekt aussieht, muss ich bei A aufzeichnen, in einen Datenstrom verwandeln, um es bei B wieder reproduzieren zu können. Mhm. Das Problem dabei ist, wenn ich das auf atomarer Ebene machen will, dann kommen wir in den Bereich der Quantenmechanik. Und das bedeutet, dass der gute alte Heisenberg ja mal seine berühmte Unschärferelation propagiert hat. Und der sagt, dass man von einem Objekt nicht mit beliebiger Genauigkeit seinen Ort und seine Geschwindigkeit gleichzeitig messen kann. Und das ist natürlich ein Problem, wenn ich den Ort von einem Objekt, zum Beispiel einem roten Blutkörperchen in meiner Blutbahn bestimmen will, jetzt aber die Geschwindigkeit nicht mehr dazu sagen kann und will das hinterher wiederherstellen, dann läuft mir das Blutkörperchen nach der Reproduktion in eine völlig andere Richtung. Und solche Sachen auf der atomaren Ebene sind extrem schwierig. Es gibt bei Star Trek, wenn man sich das Handbuch anguckt, die sogenannten Heisenberg-Kompensatoren, die dafür sorgen, dass der Heisenberg nicht böse ist. Und wir haben inzwischen tatsächlich eine Ahnung, wie sowas gehen könnte. Das läuft über sogenannte verschränkte Zustände. Und das ist so ein kleiner Umweg, wo man versucht, die Unschärferelation auszutricksen.
Aber selbst wenn man das schaffen würde, jedes einzelne Teilchen von A nach B zu schaffen, hätte man da nicht von dem Menschen nur einen billigen Klon?
Das ist eine ganz wichtige Frage. Und das ist eine Frage, die weit über Star Trek natürlich hinausgeht. Das ist die große philosophische Frage am Schluss. Sind wir nur mal belebte Materie? Oder ist da noch mehr dahinter? Kann ich eine Seele beamen? Ist die Seele an die Materie gekoppelt? Aber ich glaube, das sind Fragen, die weit über die Science Fiction und auch Star Trek hinausgehen.
Ein berühmter Kollege von Ihnen, Astrophysiker Stephen Hawking, der letztes Jahr leider verstorben ist, hat mal gesagt, Science Fiction wie Star Trek, das diene nicht nur der Unterhaltung, sondern erfülle auch den ernsten Zweck, die menschliche Vorstellungskraft zu erweitern. Würden Sie das unterschreiben?
Zu 100%. Also Stephen Hawking war ja auch nicht nur einer der größten Physiker dieses Jahrhunderts. sondern er hat ja auch in Star Trek selber mitgespielt. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber Stephen Hawking hat tatsächlich selber schon mal bei Star Trek mitgespielt. Das wollte er auch unbedingt selber. Und da gibt es eine Szene, wo der Androide Data, er, ein Schauspieler, der Sir Isaac Newton spielt und einer, der Albert Einstein spielt, in dem Quartier von Data zusammen pokern. Und er spielt in diesem Zusammenhang sich selber. Und Stephen Hawking war ein begeisterter Star Trek-Anhänger und hat generell sehr viel von der Science Fiction als Literatur gehalten. Und dem stimme ich hundertprozentig zu, weil die Science Fiction nicht nur versucht zu unterhalten und die Kreativität sozusagen zu beleben, sondern immer auch den Anspruch hat, herauszufinden, wie etwas funktioniert. Das ist dieser Science-Part in der Science Fiction, wo man immer wieder versucht herauszufinden, geht das, ist das möglich? Und das fördert dann sozusagen die Neugier, um vielleicht selber mal in diese Richtung zu gehen.
Hein für das Interview mit Markus Roth, Kernphysiker an der TU Darmstadt und bekannt auch als der Star Trek Professor, weil sie immer wieder mal Vorlesungen halten oder Vorträge zur Physik von Star Trek. Sind Sie eigentlich wegen Star Trek dann auch Physiker geworden?
Wahrscheinlich nicht. Es hat mit Sicherheit geholfen, aber die Neugier, die in mir drin war, ich glaube, die ist von Star Trek zwar durchaus kanalisiert worden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich irgendwas in dem Bereich sowieso gemacht hätte.
Aber so ähnlich wie die Enterprise treibt sie ja der Wunsch an, als Wissenschaftler in bislang unentdeckte Welten vorzudringen. Das Besondere an ihrer Arbeit ist, sie bringen modernste Laser und Kernphysik zusammen. Um was genau damit zu erforschen?
Ja, das ist ein relativ neues und sehr, sehr spannendes Feld. Ich bin von Hause aus eigentlich gar kein Kernphysiker. Ich komme aus dem Bereich Laser- und Plasmaphysik. Mhm. Da habe ich also meine Ausbildung und auch meine Doktorarbeit drin gemacht. Habe auch in den USA auf diesem Bereich gearbeitet. Und seit im Prinzip Ende der 80er gibt es neuartige Lasersysteme, die jetzt so intensiv, so leistungsstark geworden sind, dass diese Lasersysteme die Grenze zur Kernphysik überwunden haben und dass man mit optischem oder mit infrarotem Licht tatsächlich Materie von einem Element in ein anderes verwandeln kann. Das, was die Alchemisten sozusagen, der Traum der Alchemisten war. Und diese neuartigen Lasersysteme, die es erst seit einigen Jahren gibt und für die es dieses Jahr den Nobelpreis gegeben hat, ja, also in 2018 genauer gesagt, die haben jetzt dazu geführt, dass es ein neues Forschungsfeld gibt, das eben diese Hochleistungslaser und Techniken der Kernphysik vereinigt. Und das ist das, was wir als nukleare Photonik bezeichnen.
Und Sie haben in Darmstadt einen der weltweit stärksten Laser entwickelt, den sogenannten Felix-Laser. Und mithilfe dieses intensiven Laserlichts können Sie Teilchen extrem schnell durch so einen Beschleunigertunnel jagen und auf bestimmte Ziele aufprallen lassen, um dann zu gucken, was passiert. Das klingt erstmal ein bisschen theoretisch und so ein bisschen weit weg aus unserem Alltag. Aber warum sind solche Experimente absolut spannend für uns alle letztendlich?
Ja, also ich muss erstmal sagen, ich war unglaublich dankbar, dass ich beim Design, bei dem Bau von dem Felix-Laser in Darmstadt habe mithelfen können. Und mit diesem Lasersystem unter anderem können wir tatsächlich auf kürzester Entfernung Teilchen auf enorme Geschwindigkeiten beschleunigen. Und das hat den Effekt, dass wir das, was wir früher bei Beschleunigeranlagen im kilometerlangen Röhren haben machen müssen, das machen wir heute auf wenigen Millimetern. Das hat dazu geführt, dass wir mit relativ kompakten Anlagen und sehr hohen Teilchenenergien Materie verändern können. Wir können zum Beispiel Materie instantan aufheizen in sehr kurzer Zeit, sodass das Material, was wir aufheizen, gar keine Chance hat, auseinanderzufliegen. Wir lassen ihm gar nicht die Zeit, sozusagen zu explodieren, während wir es aufheizen. Und auf die Weise können wir einen Zustand in diesem Material erzeugen, wie er ansonsten nur im Inneren von großen Planeten zum Beispiel vorhanden ist. Und da ich selber nicht zu den Planeten werde fliegen können, ist das also eine wunderbare Idee, wie ich mir ein Stück dieser Planetenmaterie im Labor erzeuge, um sie dann anschließend zu untersuchen.
Und was war Ihre wichtigste Entdeckung dabei?
Zum Beispiel, dass wir auf den äußeren Planeten unseres Sonnensystems Diamantregen vermuten. Das heißt, dass sich also das Material, aus dem dieser Planet besteht, in erster Linie Methan, dass sich dieses Methan, wie man sagt, dissoziiert, dass sich das auflöst und der Kohlenstoff dann in Diamanten sich verwandelt, die dann aufgrund ihres höheren Gewichts auf die Planetenoberfläche herunterregnen. Das war ein sehr spannendes Experiment.
Das hört sich wirklich spannend an. Und die Tatsache, dass Sie das jetzt wissen, das braucht die Menschheit, weil, würden Sie den Satz mal vervollständigen?
Ich glaube, ein grundlegender Zug der Menschheit ist immer die Neugier. Diese Neugier, die in uns steckt, die uns eines Tages hoffentlich zu den Sternen führen wird. Die Neugier, die uns hilft, bessere Heilmethoden gegen Krankheiten zu entwickeln. Und das ist so das Prinzip, was mich auch bei Star Trek immer fasziniert hat. Es gibt uns eine gewisse positive Vision der Zukunft, in der die Menschheit das, mit dem wir heute so viel kämpfen, Kriege, Krankheiten, in erster Linie überwunden hat und als Forscher hinaus ins All geht, um das Unbekannte zu entdecken.
Machen wir es nochmal ein bisschen konkreter. Wie kann man das, was Sie mit Ihren Laserexperimenten erforschen, für den ganz normalen Alltag nutzen?
Also eine Sache, an der wir zurzeit ganz aktuell forschen, seit ungefähr 6, 8 Jahren, wir werden diese Laseranlagen zurzeit dazu verwenden, sehr intensive sogenannte Neutronenstrahlen zu erzeugen. Neutronen sind neutrale Teilchen, die eigentlich nur im Kerninneren vorkommen, also im Inneren von Atomkernen. Und wir können jetzt aber sehr intensive, kurze Pulse solcher Neutronen mit diesen Laseranlagen erzeugen. Und das gibt uns ein neues Werkzeug, um in viele Sachen hineinzugucken, weil bislang können wir das zum Beispiel wie beim Arzt mit Röntgenstrahlen. Mhm. Aber viele Materialien kommen Röntgenstrahlen einfach nicht durch. Und überall da, wo die Röntgenstrahlung nicht gut durchkommt, kommen die Neutronen ganz besonders gut durch. Das heißt, die beiden Strahlenarten sind sozusagen komplementär, die ergänzen sich. Und wir haben jetzt also ein neues Werkzeug, um in überall Sachen reinzugucken, wo wir mit normalen Röntgengeräten, auch wie am Flughafen zum Beispiel, nicht reingucken können.
Was könnte da ein Beispiel sein? Also beispielsweise, man hat eine marode Autobahnbrücke. Könnte man da in den Beton reingucken
damit?
Das
ist eines der Pläne, die wir jetzt gerade aktuell angehen. Wir haben ja überall in der Welt immer wieder den Fall, dass Bauwerke kollabieren oder sehr alt sind und man nicht weiß, halten die noch. Momentan ist der Weg, wie man herausfindet, wie es im Inneren einer solchen maroden Brücke aussieht, man bohrt Löcher rein und guckt sich das Innere an, wie zum Beispiel das Streusalz vom Winterdienst schon in den Beton eingedrungen ist, wie tief. Und in eine marode Brücke Löcher reinbohren ist noch nicht der geschickteste Weg. Das geht anders, vielleicht besser. Und mit den lasererzeugten Neutronenstrahlen hoffen wir, dass wir in naher Zukunft sozusagen in diese Brücke hineinleuchten und uns die Konzentration von Salz in den Beton in die Tiefe angucken können, um dann sagen zu können, hier ist die Stahlarmierung der Brücke bereits beschädigt oder hier ist sie noch gut. Wir können auch durch den Beton durchleuchten, wie mit Röntgenstrahlen, mit solchen Neutronen. Das ist nur eine der möglichen Anwendungen, wo wir hoffen, dass wir in Zukunft einen Beitrag leisten können.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass Sie vielleicht künftig bei Archäologen sehr beliebt sein werden, wenn die irgendwelche jahrhundertalte Fundstücke finden. Und dann könnte man mit diesen Neutronenstrahlen auch in diese Artefakte reinleuchten?
Das ist eine ganz besondere Eigenschaft dieser Neutronen. Und ich war vor kurzem auch deswegen bei unseren Kollegen in Rom, die sich dafür sehr interessieren. Die Neutronen können mir nicht nur sagen, ist das jetzt Eisen, ist das Nickel, ist das Kupfer, sondern die können auch noch sagen, welches sogenannte Isotop ist das. Ein Isotop ist sozusagen eine Abwandlung von Eisen und die Konzentration der unterschiedlichen Isotope ist stark davon abhängig, wo die Lagerstätte war, wo das Eisen oder das Kupfer ursprünglich mal abgebaut wurde. Und unsere Freunde von der Archäologie könnten also sowas nehmen, einen Gegenstand, den ich vielleicht nicht ausbauen kann, wie zum Beispiel eine Klammer im Kolosseum, das noch die Steine zusammenhält, damit untersuchen und dann sagen, dass das Material, aus dem diese Klammer ist, eben beispielsweise aus Kleinasien stammt oder aus dem keltischen Bereich und auf diese Weise Handelswege nachvollziehen können.
Und Laserstrahlen kennt man ja auch schon zur Bekämpfung von Tumoren. Da wird sich wahrscheinlich in Zukunft auch einiges tun. Also Licht muss man begreifen quasi durch Ihre Forschung als ein wichtiges Instrument.
Es ist ein neues Werkzeug und dadurch, dass das Licht sehr, sehr intensiv ist und sehr, sehr kurz ist, können wir damit Sachen machen, die vor kurzer Zeit noch nicht möglich waren. Und das ist das Spannende an diesen neuen Werkzeugen aus Licht. Übrigens interessanterweise, der Titel der letzten Nobelpreisverleihung war auch Tools Made Out of Light, also Werkzeuge gemacht aus Licht. Und den Nobelpreis gab es ja auf der einen Seite für die Laserpinzette, wo ich also mit Licht Zellen bewegen kann und Objekte bewegen kann. Und auf der anderen Seite eben für die sehr intensiven Laser, mit denen ich Teilchen beschleunige oder neue Teilchenstrahlen erzeugen kann.
Markus Roth ist zu Gast in HR Info das Interview. Er ist Kernphysiker und Professor an der TU Darmstadt. Ich hätte jetzt fast gesagt, eine Lichtgestalt, ein weltweit gefragter Wissenschaftler. Er hat sich einen Namen gemacht mit seiner Laserforschung und ist auch bekannt als Star Trek Professor, weil Sie sind eben ein leidenschaftlicher Trekkie. Und Sie halten Vorträge zu der Physik von Star Trek. Zu unserem Interview, Herr Roth, das wissen Sie, glaube ich, gehört immer auch die Interviewbox. Die habe ich hier bei mir. Da tun wir für jeden Gast etwas rein. Und ich reiche Ihnen die mal rüber.
Sehr gerne.
Und wir schauen Sie einfach mal rein.
Da bin ich mal gespannt. Mhm. Ein paar spitze Ohren. Sieh an.
Ein paar Spock-Ohren.
Genau.
Würden Sie die bei Ihrer nächsten Star Trek-Vorlesung aufziehen?
Wenn ich danach
passend
noch,
zu Ihrer Trekkie-Jacke, die Sie ja sowieso schon anhaben?
Ja, würde ich machen. Wenn ich danach noch was höre, dann mache ich das sehr gerne.
Wie viel Vulkanier steckt in Markus Roth?
Ich glaube nicht so sehr viel. Ich bin ein nach wie vor sehr leidenschaftlicher, sehr emotionaler Mensch. Also das reine, die reine Reduktion auf die Logik liegt mir nicht ganz so.
Genau, Spock war ja immer ein logischer Denker, genau, emotionslos.
Genau. Ich schätze die Vulkanier sehr, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir, und das geht auch meinen Studenten so, das Wichtigste ist die Leidenschaft, mit der man bei der Sache ist. Mhm. Und für uns, auch bei meiner Arbeitsgruppe, ist es ganz wichtig, dass wir genügend Spaß bei der Arbeit haben. Und das ist etwas, was den Vulkaniern ja leider relativ abgeht.
Wie wichtig ist es Ihnen denn, diese Begeisterung für die Physik, für Ihr Fachgebiet auch an andere, an Jüngere weiterzugeben?
Das ist mir schon sehr früh immer eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit gewesen. Wir brauchen mehr junge Leute, die sozusagen versuchen, uns zu folgen, um als neue Wissenschaftler dann dorthin zu gehen, wo wir nicht mehr hingehen können. Für mich ist also die Begeisterung in der Jugend, wenn ich das immer wieder sehe, auch bei meinen Studenten, das ist eine Sache, die liegt mir sowas von am Herzen. Und deswegen versuche ich auch nach Möglichkeit, immer mal wieder in Schulen zu gehen, um dort gerade den Kindern im Bereich vielleicht 7. bis 9. Klasse oder dann auch später, was zu meiner Zeit die Oberstufe war, eben die Begeisterung für die Wissenschaft und für das Forschen in das Unbekannte zu vermitteln.
Aber was treibt Sie da an? Hatten Sie selber so einen tollen Physiklehrer, der Sie so gepackt hat?
Ja, da muss ich sagen, ich hatte einen sehr, sehr guten Physiklehrer. Ich war auf der Justus-Liebig-Schule in Darmstadt, eine Schule, die wir ja gemeinsam vor kurzem besucht haben. Mhm. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich einen sehr, sehr guten Physiklehrer, der es also geschafft hat, bei unserer ganzen Klasse die Begeisterung für die Physik so zu wecken, dass ich viele meiner Klassenkameraden hinterher im Studium wiedergefunden habe.
Aha, das war dann ein guter Jahrgang. Ja. Wie Sie schon gerade gesagt haben, ich habe Sie vor kurzem besucht, als Sie in Darmstadt Ihre alte Schule besucht haben und da einen Star Trek-Vortrag gehalten haben, die Justus-Liebig-Schule. Und da haben Sie vor Schülern und Schülerinnen der 9. Klassen gesprochen. Und ich muss ehrlich gestehen, mein Sohn ist auch in dem Alter, 15 Jahre. Ich habe selten so aufmerksame und gebannte 15-Jährige gesehen. Sie schaffen es sogar, die zu begeistern, die sich normalerweise nicht für Wissenschaft und Technik und Mathe, für diese MINT-Fächer interessieren. Ich habe dann nach dem Vortrag mit ein paar Schülerinnen und Schülern gesprochen und ein paar Stimmen rausgesucht, die für viele stehen. Wollen Sie mal hören?
Gerne.
Also ich fand das eben sehr interessant, das alles so zu hören mit der Wissenschaft, wie das alles so funktioniert, wie man so zum Mars kommen könnte in nur 6 Wochen zum Beispiel, dass das Beamen, dass das zum Beispiel noch nicht geht.
Ich fand es cool immer mit den Anspielungen auf Star Trek und ich fand, das war einfach interessant gestaltet und mal so ein anderer Blickwinkel auf den Physikunterricht von einem Professor, der auch schon an Forschungsprojekten so teilgenommen hat.
Also ich habe letztens ein 2 Wochen Praktikum bei der GSI gemacht im Bereich der Atomphysik. Dadurch habe ich auch sehr interessante Einblicke dort bekommen. Und könnte mir vorstellen, auch mal in diese Richtung einzuschlagen.
Hört sich doch gut an.
Das ist natürlich fantastisch. Ich meine, was will man mehr, als solche Kritiken hinterher zu hören?
Aber Darmstadt ist ja auch ein besonders gutes Pflaster, glaube ich, für die Wissenschaft, oder?
Darmstadt ist nicht umsonst die Wissenschaftsstadt. Und was wir in Darmstadt für Möglichkeiten haben, das ist schon ganz faszinierend.
Sie drehen da richtig an einem großen Rad, obwohl Darmstadt relativ klein ist als Stadt. Aber Sie sind international total vernetzt.
Das ist richtig. Wir sind extrem gut vernetzt international. Ist ja auch jetzt gerade die Technische Universität in Darmstadt, möchte ja jetzt eine der europäischen Universitäten werden mit Partneruniversitäten aus ganz Europa. Das ist die neue Initiative gerade. Aber durch die ESOG, durch die EUMETSAT, durch die GSI, durch diese ganzen Fraunhofer-Institute und so weiter, die wir haben, durch die Fachhochschulen. Also Darmstadt ist, was die Wissenschaft angeht, tatsächlich ein echtes Schwergewicht.
Was glauben Sie, wird für die nächste Generation, die da kommen wird, also nächste Generation Kernphysiker, was wird für die größte, spannendste Aufgabe werden?
Also
wo geht's hin?
Also ich hoffe inständig, dass es wirklich nicht noch eine weitere große Generation von Physikern bedarf, sondern dass ich noch vielleicht in der Lage bin, es mitzuerleben, dass die Kernfusion, der heilige Gral der Plasmaphysik, auf diesem Planeten tatsächlich mal zur Energieversorgung umgesetzt wird. Weil die Kernfusion als mögliche Energiequelle, die weder radioaktives Material am Anfang hat, noch radioaktives Material als Endprodukt hat, aber eine gigantische Energiequelle darstellt, das ist die Energiequelle, die wir zwangsläufig brauchen, wenn wir zu den Sternen fliegen wollen. Und es wäre einfach faszinierend zu erleben, dass wir das hinkriegen.
Und dann wird der Mars das größte Abenteuer sein, das lockt?
Also ich halte mich da an der Stelle an unseren ehemaligen Präsidenten und aktuellen Leiter der Europäischen Weltraumbehörde ESA, Jan Werner, der als erstes ja das Mondstädtchen bauen möchte. Mhm. Und eine permanente Besiedlung des Mondes, um von dort aus weiterzugehen, halte ich tatsächlich für den ersten sehr, sehr wichtigen Schritt. Der Mars lockt natürlich, das ist ganz klar. Nur wir wissen selber, auch ein schöner Mars, auch ein terrageformter Mars wird nie so schön sein wie unser eigener Planet. Deswegen müssen wir auf den ganz besonders gut aufpassen. Nur als pathologischer Optimist muss ich sagen, wenn die Menschheit überleben wird, und als Optimist gehe ich davon aus, werden wir eines Tages diesen Planeten verlassen müssen, weil unsere Sonne nicht mehr mitmacht. Und bis dahin sollten wir Techniken entwickelt haben, mit denen wir zu den Sternen fliegen können.
Dankeschön, Markus Roth.
Bitteschön.
Kernphysiker an der TU Darmstadt und bekannt als der Star Trek-Professor. Das war HR-Info, das Interview. Alles zur Sendung und den Podcast gibt es auf hrinforadio.de. Mein Name ist Mariella Milkova.